passt schon, hat doch gar nicht wehgetan. Im Gegenteil, tut gut. Und wir haben ja heute ein Teamprojekt hier mit dieser wundervollen Frau an meiner Seite. Reden wir heute über Wurzeln und über Flügel. Ja, was hat das miteinander zu tun? Fragt sich jetzt jeder Vogel, aber wir können beides haben und können beides entwickeln. Und darum geht's heute Morgen. Stimmt's?
Stimmt.
Stimmt. Und ich habe eine Präsentation mitgebracht. Ihr seht da, ihr hier hinten, ihr gleich wahrscheinlich vor mir, die Präsentation, die Bilder. Schaut sie euch an, sie sollen euch helfen, tiefer zu sehen, als manchmal es Worte machen. Ihr wisst ja, Bilder sind manchmal viel hilfreicher als Worte. So, eine Bibelstelle in zweifacher Ausfertigung, die haben wir vor jedem unserer anderen vier Teile auch gestellt. Vielleicht sprichst du die erste und nicht die zweite.
Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Sprüche 22, Vers 6. Ich vermute, das ist die Schlachter-Übersetzung.
Vermute ich auch, ja. Die Neues-Leben-Übersetzung gibt es so wieder. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Also ihr seht, es lohnt sich.
Das kann man schon aufhören, wenn das so einfach ist. Das,
ja, ja, genau. Weil es geht ja jetzt darum, was ist denn der richtige Weg und wie lehre ich das denn meine Kinder? Und darum geht es ja eigentlich bei Wurzeln und Flügeln. Weil wir wollen ja, dass unsere Kinder Flügel bekommen, aber dass sie auch Wurzeln haben, und zwar in den guten Dingen. Wir wissen, Wurzeln sprechen für Charakter. Okay? Wenn ich einen tiefen Charakter habe, tief verwurzelt bin, in guten Werten, tief in Gott, dann kann ich auch nach oben weit kommen und kann viele Dinge erleben, ohne dass sie mich gleich umhauen. Alle kennen die Geschichte vom einfachen Mann, der im Lotto eine Million gewinnt und dann alles verliert. Frau und so weiter. Und letztendlich wird ihm das, was eigentlich gut gewesen wäre, für ihn zum Schaden, weil er mit seinem Charakter da gar nicht vorbereitet war drauf. Und dann überfordert es ihn, dann werden gute Dinge auf einmal schlecht.
Mhm. Ja, das ist heute Teil 5 unserer Reihe. Es ist nicht schlimm, wenn du Teil 1 bis 4 nicht geschaut hast oder dich nicht an alle Details erinnerst. Wir tun das wahrscheinlich selber gerade auch nicht unbedingt.
Wir erinnern uns jetzt gerade.
Alles da haben. Aber ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung als Einstieg. Und ihr könnt die natürlich über die Website und über den YouTube-Kanal, ihr könnt die finden und nachhören, Wurzel und Flügel 1 bis 4. Wir haben über 9 verschiedene Dinge bisher gesprochen. Erstens, sei ein Ermutiger. Zweitens, setze klare Grenzen. Drittens, delegiere Verantwortung. Viertens, schütze deine Kinder vor Medien. Ich glaube, das ist ein Punkt, den können wir gar nicht überbetonen. Der war sehr ernst und sehr intensiv. Fünftens, beziehe Gott in die Erziehung mit ein. Sechstens, pflege Quality Times. Siebtens, gib geistliche Förderung. Achtens, investiere bewusst Energie. Habt ihr schon gemerkt, ne? Nicht nur die Babys kosten uns Kraft, auch später, und ich glaube, es hört nicht auf. Erziehung kostet Energie. Und das 9. und letzte war, führe klar und eindeutig als Vorbild mit Integrität. Und so kommen wir heute zu den 3 letzten Punkten, die wir euch mit auf den Weg geben wollen.
Und vielleicht, bevor wir dazu kommen, am Mittwoch schickst du ja wieder eine E-Mail raus, ne? Und für alle, die das abonniert haben, also unser Newsletter, ihr bekommt das Handout von heute da mit geschickt.
Okay, gut. Gute Idee. Das heißt aber, ihr passt jetzt trotzdem weiter auf und seid voll mit dabei.
Gute Idee.
Ja, wir bringen euch heute die Punkte 10 bis 12. Und Nummer 10 ist, fördere gute Beziehungen. Heute vor dem Gottesdienst und auch während dem Gottesdienst musste ich eine Entscheidung treffen. Ich wurde bombardiert von SMS-Nachrichten meines Jüngsten, lieber Caleb. Und er hat während dieser Zeit versucht, ein Treffen zu arrangieren mit einem Freund aus der Gemeinde, den er schon wahrscheinlich seit März nicht mehr gesehen hat. Und er hat dann irgendwie mit den Eltern und dem Kind verhandelt und wir nehmen nachher jemand mit, das weißt du jetzt noch nicht, der mit dem Bus nach Limburg. Und Und ich habe erst gedacht, so als es dann 10 Uhr durch war, ich ignoriere jetzt, dass mein Handy da dauernd vibriert. Und dann habe ich mich an die Predigt erinnert und ich wusste, mein erster Punkt heute heißt, fördere gute Beziehungen. Was heißt, fördere, dass deine Kinder mit Kindern zu tun haben, die auch gläubig sind. Und dann dachte ich, das kannst du jetzt nicht machen. Ich muss leben, was ich gleich sage. Dann bin ich raus und habe den Caleb angerufen. Und wir haben das jetzt hoffentlich irgendwie gemanagt, dass der Michel dich nachher besuchen kann.
Okay.
Okay. Ja, das kostet manchmal was. Taxidienst und Telefon und ja, genau. Die Bibel sagt in Sprüche 13, Vers 20, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Und da denkst du vielleicht, ah, da war doch so ein Spruch, oder steht der in der Bibel? Der steht in der Bibel, also im Neuen Testament, 1. Korinther 15, 33, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist ein Spannungsfeld, ich weiß, wir sollen uns ja nicht ghettoisieren und von der Welt völlig abschotten. Und vielleicht geht's dir so wie mir, dass du dich auch manches Mal gefragt hast oder gebetet hast im Kämmerlein, wer beeinflusst jetzt wen, mein Kind die anderen oder die anderen mein Kind? Welche Werte bleiben übrig, welches Verhalten, was passiert da gerade? Das ist ein Spannungsfeld, das wir nicht ganz auflösen können und wir können dir auch kein einfaches Schema mitgeben. Wichtig ist aber, dass es super gut ist, wenn dein Kind mit Kindern Umgang hat, ja, die ein christliches Elternhaus haben, zumindest auch. Verstehst du, dass sie, bei uns in der Gemeinde ist es so, da liegt man manchmal einfach eine halbe Stunde Fahrzeit zum Beispiel auseinander, dann nimm das auf dich oder finde kreative Wege. Im Normalfall nach dem Gottesdienst kann man ja manchmal jemanden mitnehmen und abends abholen oder nach Hause fahren und finde kreative Wege, dass da guter Umgang auch ist. Lade auch, hab ein offenes Haus für die Freunde deiner Kinder. Wir lernen das gerade für die älteren Freunde unserer Kinder. Es klingt jetzt so, als wären die irgendwie 40. Das bedeutet, dass plötzlich manchmal ganz viele junge Leute da sind und die essen ganz viel. Und ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, ich kaufe ganz anders ein, mehr Fleisch als sonst und sage, ja, natürlich kann der mitessen. Und wenn die auch noch kommt, weil die gerade dir noch was gemacht hat, ist überhaupt kein Problem. Und okay, mach's gut, Schatz. Genau.
Schummeln und Monitor, ich will sehen, was dahinter
steht. Unterpunkt ist, schütze deine Kinder. Also das eine ist, ermögliche gute Beziehungen, das andere schütze sie, solange du das kannst. Je kleiner sie sind, desto einfacher ist es ja noch vor falschen, vor schlechten Beziehungen. Wir als Trümpers, wir ganz persönlich, jetzt unabhängig, hat mit unserer Rolle als Pastoren gar nichts zu tun. Wir bringen euch auch am Ende, hat der Bernd ein paar ziemlich coole Punkte, was wir so leben. Das ist jetzt kein Dogma, das heißt nicht, man kann die Bibel nur so verstehen, dass man das so umsetzt. Das ist unsere Art, mit bestimmten Dingen umzugehen. Hör es dir an und bau dir selber deinen Teil draus. Und Kinder woanders übernachten lassen. Ich glaube, wir haben das früher schon kommuniziert, auch an dieser Stelle. Wir haben durch einen Pastorenfreund aus Schottland, der selbst sexuellen Missbrauch erlebt hat, und durch zwei Erlebnisse, wo Dinge recht nah an unsere Familie rangekommen sind, sind wir wachgerüttelt worden für das Thema Missbrauch, sexueller Missbrauch. Und wir kennen die Zahlen. Wir haben hier eine über 15.000 Kinder in Deutschland. Das kommt mir fast wenig vor. Ist auch egal. Jedes Kind ist entsetzlich zu viel. Und wir haben in den Medien wahrscheinlich alle miteinander verfolgt, was da gerade aufgedeckt wird. Und ich bin jemand, ich gehöre zu den Fürbittern, die dafür beten, dass solche Dinge ans Licht kommen, dass unsere Polizei gesegnet ist, dass Dinge ans Licht kommen, dass Kinder in Freiheit kommen. Und das ist das Letzte, was du dir natürlich wünschst, dass es deinem Kind passiert. Und darum haben wir beschlossen, unsere Kinder übernachten nirgendwo anders. Nirgendwo anders, außer bei der Oma, bei der Tante. Und das war's. Das ist doof. Freunde, auch christliche Freunde, andere Familien, das musst du dann erstmal erklären. Es ist einfacher, es pauschal nicht zu machen, als zu differenzieren.
Was denkst du denn von mir? Warum lässt du deine Kinder nicht bei mir übernachten? Es ist viel leichter zu sagen, du dürfen nirgendwo übernachten. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Und es ist ja auch so. Man weiß es ja doch nie. Das ist ja das Problem. Hinterher weiß man es, dann ist der Schaden aber da. Und da lebt jemand ein ganzes Leben mit. Das muss man sich klar machen.
Und das ist ja nicht unbedingt die Familie, wo dein Kind übernachtet, sondern vielleicht der Freund des älteren Bruders, der whatever. Vielleicht sind wir auch Leute, die durch unseren Dienst einfach schon so viel gehört und gesehen haben, dass man nicht mehr so tun kann, als wüsste man nicht um diese Dinge. Und uns ist auch irgendwann vor vielen Jahren ein Stück Naivität, umschreibt das jetzt an der Stelle einfach ganz vorsichtig, wo zwei Dinge sehr, sehr nah in Richtung unserer Familie gerückt sind und wo ich wach wurde und sofort Dinge gemeldet und geändert habe. Und das ist unser Weg, den wir entschieden haben. Wie eng du da bist und wie weit du da bist, musst du selbst entscheiden. Als dann unser Mittlerer, der Raphael, ich glaube, er war 16, sagt der Mama, meinst du nicht, so langsam könnte ich, oder war 15, ich hau dem schon auf die Fresse, wenn da irgendwas wäre. Und ich hab's ihm geglaubt und hab gesagt, in Ordnung, mach du mal dein Ding, die Zeit ist vorbei, du kannst dich selbst schützen.
Genau. Ja, und das ist der erste von drei Punkten, die wir uns heute anschauen. Das war Punkt 10, jetzt kommt Punkt 11. Wurzel und Flügel. Was hat das damit zu tun? Stelle deinen Ehepartner an die erste Stelle. Sind wir jetzt im Eheseminar oder was?
Nee, warte mal, es war nicht heute.
Nee, es war nicht heute.
Nee, November im Vorzeichen.
Genau, November im Vorzeichen. Stelle deinen Ehepartner an erste Stelle. Das nehmt ihr für ein Kindererziehungsthema, ja.
Unbedingt.
Unbedingt. Mhm. Warum?
Mach weiter, Stringfuss.
Weißt du, wenn du die Art und Weise, wie du mit deinem Ehepartner umgehst, gibt ein Bild und ein Vorbild und ein Beispiel für die Art und Weise, wie deine Kinder irgendwann mit ihren Ehepartnern umgehen. Aha. Und du vermittelst Sicherheit. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, wie deine Eltern sich richtig gestritten haben. Wenn das eine einmalige Erfahrung war, war es ein Schock. War es eine regelmäßige Erfahrung, hat es deine Art und Weise, Ehe zu leben, bis heute wahrscheinlich in irgendeiner Form beeinflusst. Weil so ein Grundvertrauen geht flöten beim Kind, wenn die Eltern nicht eins sind. Wenn der das sagt, die das, und dann streitet man sich oder es kommt sogar zu Gewalttätigkeiten. Das macht so viel kaputt. Das weiß jeder, der es erlebt hat. Man gibt Statistiken über Kriminalität in Zusammenhang genau mit diesem Thema. Die sind unglaublich und doch wahr. So ehre stattdessen deinen Ehepartner mit Taten und mit Worten. Wenn du Mann bist, geh zu den Klassikern. Öffne deiner Frau die Türe. Hilf deiner Frau in den Mantel. Lass deine Frau ausreden, bevor du etwas sagst. Ehre sie mit Worten vor anderen. Nicht nur vor den Kindern, vor anderen. Sag ihr liebe Dinge den ganzen Tag über. Mach ihr Komplimente. Lass deine Umgebung wissen, dass dein Ehepartner deine Nummer eins nach Jesus ist. Wie geht das? Genau, durch Worte und durch Taten. Ganz pragmatisch. Ist nicht so kompliziert. Wisst ihr, eure Kinder machen das nach, was ihr tut. Meine Kinder, unsere Kinder machen das nach, was wir tun. Nicht, was wir sagen. Und wann immer wir merken, sie machen was, was wir überhaupt nicht so gut finden, da müssen wir selbst mal gucken, was machen wir denn an der Stelle? Sind wir da wirklich so konsequent, wie wir dachten, dass wir sind? Und unsere Kinder heute, wir haben ja jetzt Kinder, die schon 13 bis 22 sind, das heißt, die melden uns das auch zurück. Sag, Papa, du hast das und das in der Predigt gesagt, guck mal, was du jetzt gerade machst oder gerade gesagt hast. Okay, du hast recht, vergib mir. I will change it. Ja, ich meine, wer ist perfekt? Wer ist perfekt? Den ersten Stein. Ja, das ist cool, weißt du, das ist cool, das ist nicht gefährlich. Ja. Es ist gut, wenn deine Kinder von dir genau das erwarten. Ja. Das nennt man Integrität. Ich sage, was ich meine und meine, was ich sage. Und wo immer das nicht so ist, laufen Dinge schief. Insofern, hey, sei dankbar, wenn dir dein Kind ein Feedback gibt. Wir kriegen das immer wieder. Dann merkt ihr, wie wenig perfekt wir sind. Weil sonst würden unsere Kinder uns ja nicht immer wieder Dinge sagen. Manchmal kann man sie auch erklären. Manchmal kann man sie sogar entkräften und sagen, nee, das war so. Aber manchmal treffen sie auch.
Welche Illusion würden wir leben ohne Kinder?
Oh Gott. Oh Gott. So, was gehört noch dazu, den Ehepartner an erste Stelle zu setzen? Jetzt kommen wir zu den Klassikern. Habe Ehezeiten. Und zwar 2 bis 8 Mal im Monat. Wir empfehlen 2 Mal die Woche. Oh, das ist viel. ist nicht viel. Muss ja nicht immer 10 Stunden sein. Manchmal reichen 2 Stunden. Oder einen Kaffee trinken zusammen. Oder mal einen Ausflug ins Schlafzimmer für 1 Stunde. Was auch immer. Finde Zeiten, dass du mit deinem Partner eins bleibst. Und zwar ganzheitlich. Das hat auch mit Sexualität zu tun. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir reden über Kinder jetzt. Kinder gucken zu. Also Eheseminar. Anderes Thema. Organisiere einen Babysitter. Investiere auch darin, dass du diese Zeiten mit deinem Ehepartner haben kannst. Und ich verrate euch nichts Neues, wenn ihr Kinder habt. Die kosten etwas. Ich meine nicht in erster Linie monetär, sondern man muss überwinden. Da sind die Kinder im Zimmer nebenan oder haben gerade Freunde im Haus oder was auch immer. Ja, wenn sie älter sind, wird das nicht immer leichter, sondern manchmal wird es sogar komplexer. Und man muss trotzdem Wege finden, wie man zueinander findet als Ehepaar und sich nicht verliert in den 1000 Sachen, die man jetzt auch machen könnte für die Kinder, mit den Kindern. Weißt du, dann andere Fahrten stehen an, andere Dinge, Ansprüche. Achte auf dich und deinen Partner. Ihr seid sozusagen, ihr seid der Stamm eurer Familie. Wenn die Kinder die Krone sind und die Früchte und all das. Alles wächst dann draußen. Und der Stamm, wenn der nicht stabil steht, dann kippt er irgendwann um. Und dann gibt's kaputte Frucht. Braucht keiner. Habt Kurzurlaube zu zweit. So, das einfach nur an der Stelle. Schaut euch nochmal die Predigtserie, wie hieß sie? Die Ehe-Serie, die wir gerade abgeschlossen hatten, waren ja auch 5 Teile.
Ich erinnere mich dran.
Ehe der Masterplan. Genau. Ehe der Masterplan. Die sind alle 5 noch online. Schaut sie euch an oder hört, ich glaube, die kann man nicht alle schauen. Hört sie euch an und nehmt das mit. Gibt ja bald ein Buch zum Thema, aber bis dahin ist das schon guter Stoff. Ja, tretet als Einheit auf. Was Kinder jeden Alters versuchen, wenn wir sie lassen, ist, uns als Eltern gegeneinander auszuspielen. Nehmt es euren Kindern nicht übel. Wenn sie es nicht versuchen würden, wären sie wahrscheinlich ziemlich dumm. Erstmal. Nachher ist es klug, es nicht zu tun. Aber erstmal ist es ein Zeichen von Intelligenz, dass sie natürlich Wege suchen, wie kriege ich doch mein Ziel erreicht und wissen einfach noch nicht, dass das nicht der Weg ist, der in deiner Familie funktioniert. So, wir haben eine klare Aussage. Wann immer jemand versucht, mich gegen sie auszuspielen, ist die Sache schon gestorben. Egal, wie sinnvoll das wäre. Es wird nicht genehmigt. Das war's. Das dulden wir nicht. Das wissen unsere Kinder. Unser Kleiner lernt es gerade noch. Der hat noch ein bisschen Welpenschutz hier. Die beiden Großen wissen ganz genau, wie es läuft. Und probieren es auch schon lange nicht mehr. Wir reden. Wir erklären. Klar, in dem Alter muss man viel erklären. Wenn jemand erwachsen ist, erklärt man mehr, als wenn jemand vielleicht noch sehr klein ist. Aber lass nicht zu, dass das passiert. Wenn es einmal klappt, ist es ja sozusagen ein legaler Pfad in eurer Familie. Und das willst du nicht. Darum ist es hier sehr wichtig, ganz, ganz klar zu sein und zu sagen, nicht in diesem Haus. Jedes Haus hat Regeln, da reden wir auch nachher nochmal drüber. Und diese Regeln sollten A, kommuniziert werden und B, sie sollten durchgesetzt werden. Ja, sonst sind keine Regeln, sind sie nichts wert. Also was einer von euch sagt, gilt grundsätzlich auch für den anderen. Und wenn ihr wirklich mal unterschiedlicher Meinung seid, und das wird vorkommen, du denkst so darüber, ich denk so darüber und das Kind will jetzt eine Antwort, fangen wir jetzt an, miteinander zu diskutieren? Den Fehler machen wir manchmal noch, aber nicht mehr oft. In der Regel sagen wir hier, lass uns mal allein. Oder wir gehen in einen anderen Raum. Und wir reden in Ruhe drüber. Und dann, wenn wir rauskommen aus dem Raum, haben wir eine Meinung. Und das Kind erfährt dann nicht, ja, Mama hat sich durchgesetzt oder Papa hat sich durchgesetzt, sondern wir haben entschieden. Punkt. Weil einer hat den anderen in irgendeiner Weise überzeugt. Das ist in Ordnung.
Die wissen eh, was jeder von uns zum Thema gedacht hat. Die haben uns ihr Leben lang studiert, also es ist nicht wirklich geheim.
Du machst mir gerade Angst. Okay, das war's auch schon zu dem Punkt. Der Ehepartner, es gibt ja diesen englischen Satz, if mommy is happy, everybody is happy. Das stimmt aber nur so weit, wie auch Papi happy ist. Wenn Papi nicht happy ist, ihr kennt das Bild des Vaters, der auf der Arbeit ist, hart arbeitend. Und die Mutter mit ihren Kindern zu Hause. Ist ja ein altes Bild, das gab es früher mal. So, bei uns zu Hause war das noch so. Da war die Mama zu Hause, hat für die Kinder und für den Haushalt gesorgt. Und wenn dann was schief ging, dann kam der Satz, warte mal, wenn Papa heute Abend heimkommt. Mhm. Und natürlich habe ich mich dann riesig gefreut, wenn Papa heimkommt. Ah, nein, das war nicht happy, das war nicht lustig. So, wir mögen das selbst auch nicht, wir versuchen das zu vermeiden, weil Papa ist ja immer daheim, bei uns ist es anders. Aber nein, mach keine Angst vor Papi, sondern im Gegenteil, es sollte andersrum laufen. Wir reden miteinander und wir achten, wir ehren einander, wir treten als Einheit auf. Und wenn dein Ehepartner an erster Stelle steht, dann stehen die Kinder an der richtigen Stelle. Mhm. Wenn die Kinder an erster Stelle steht, läuft grundsätzlich was schief. Und das wirst du bezahlen, nicht nur jetzt, sondern den Rest deines Lebens. Mach dir nichts vor. Du wirst es von den Kindern ernten, wenn sie erwachsen sind, wenn sie wieder Kinder haben. Du wirst es an der Erziehung dann der Enkel lernen. Und du wirst denken, oh Gott, was habe ich da ausgesät? Es wächst immer noch. Sähe gute Sachen aus. Tu Buße über falschen Dingen und korrigier sie so schnell, wie du kannst. Weil dann hast du Freude den Rest deines Lebens, wenn gute Saat aufgeht, wo du sagen kannst, das haben wir damals schon gelernt. Und schau mal, meine Kinder machen es automatisch so, weil das kennen sie so. Okay, und das ist das Gute. Wenn Kinder aus einem guten Haus kommen, machen sie gewisse Dinge, ich will nicht sagen sofort automatisch, aber spätestens, wenn sie eigene Kinder haben, fallen sie in das Familienmuster. Ist es ein gutes Muster gewesen? Sind sie im Segen? War es ein schlechtes? Wiederholen sie auch das. Punkt. Ja. Es waren schon zwei Punkte, jetzt haben wir nur noch einen übrig.
Genau, und der entspricht dem Untertitel des heutigen Teils.
Der längste.
Nummer 12, keine Angst vor der Pubertät. Ich habe eben im Lobpreis noch mal schnell in die Bibel geguckt und mich erinnert, was ist denn eine normale Pubertät? Und das steht in Lukas 2, Vers 51 und 52. Das ist kurz nach der Story, wo der 12-jährige Jesus im Tempel war und seinen Eltern abhanden gekommen war, sie ihn suchten und wiederfanden. Und da sagt die Bibel, und er ging, nachdem sie ihn wiedergefunden hatten, er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Warum schiebe ich diesen Bibeltext hier rein, wohl wissend, dass das nicht das Erleben ist, was wir durch die Bank haben? Weil für mich das normal ist, was das Wort Gottes sagt. Nein. Das ist grundsätzlich das, so wo Gott den Faden gelegt hat. Und das, was wir sagen, auch die dummen Sprüche oder Witze, zum Beispiel über diese Zeit des Heranreifens des jungen Menschen, der Pubertät, der Veränderung auf so vielen Ebenen, das baut ja eine Straße, meine Worte bauen eine Straße. Und wenn ich mich dann nach irgendeinem Spruch aus Kinofilm X, wo jemand ein Kind hatte, was in der Pubertät ist, und sage, das ist normal, bahne ich diesen Dingen einen Weg. Und ich persönlich, wir möchten genau das nicht. Und von daher, das ist das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Eine Familie in Einheit, eine Beziehung, die nicht getrübt ist zwischen Eltern und Kindern. Und der gerne spalten möchte, sowohl die Familie, die Gemeindefamilie, sowohl Ehepaare, das nennt man dann am Ende Scheidung, aber auch Kinder und Eltern, es ist immer derselbe, das ist unser Feind. Und das Bild Gottes von Familie ist ein ganz, ganz anderes. Deswegen möchte ich dich sensibilisieren, nicht mit deinen Worten in die gleiche Kerbe zu schlagen wie die Welt. Zum Beispiel, Bernd ist ja bekannt für einige Sätze, die so ein bisschen gegen die Fahrtrichtung laufen. Zum Beispiel, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Das hat erst einige herausgefordert und jetzt sagen das ganz viele Leute, weil sie zum einen die Provokation, aber auch den wichtigen Gedanken dahinter, dass Gott nur gut ist, begriffen haben und so ausdrücken wollen. Und dann gibt es den Volksmund, der diesen Satz hat, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und den Satz haben wir persönlich für uns gestrichen und Bernd hat stattdessen den Satz geprägt, kleine Kinder, kleiner Segen, große Kinder, großer Segen. So sprich aus, was du willst, nicht das, was alle haben oder was konfliktbehaftet und schwierig ist. Wenn du eine Runde Mitleid brauchst, schließ dich ein, Gott legt dir einen Arm um die Schulter, komm wieder raus und leb dein Leben. Ja, tank dich woanders auf, wir müssen nicht dummes Zeug reden. Das steht jetzt nicht im Skript, aber es musste jetzt gerade mal raus. Okay. Unterpunkt Nummer 1 für das Thema Pubertät habe ich genannt, wir lernen voneinander.
Wir hatten ja eben das schöne Bild, habt ihr das gesehen eben auf dem Bildschirm? Da waren diese Kokons und ihr müsst wissen, da kam was raus, das sah so ein bisschen aus wie so ein Alien oder sowas. So. Ein bisschen gruselig, du hast nur so die Augen und irgendwelche Fühler gesehen und so ähnlich ist das manchmal in der Pubertät. Du hattest diese wunderschöne, kuschelige kleine Raupe. Und dann auf einmal ist sie irgendwie so eingesponnen und ja, die spinnt tatsächlich manchmal vielleicht sogar ein bisschen rum. Whatever, Vorrecht der Jugend. Und dann siehst du irgendwann, bricht das Ding auf und dann siehst du was Seltsames, was dann da rauskommt.
Das ist so, völlig so, anders als das,
so
was
fremd
du vorher
aussieht. Also nicht optisch, aber was weißt du, was ich meine? Es ist so anders. Und erstmal sieht es gruselig aus, aber weißt du, was du auf dem Bild jetzt eben nicht gesehen hast, war, wenn es ganz draußen ist und die Flügel ausfaltet, ist es atemberaubend schön.
Wunderschön.
Das ist, was Pubertät ist, weißt du. Aus dem kleinen, unscheinbaren Räubchen wird ein wunderschöner Schmetterling. Aus dem, der immer nur krabbeln und kriechen konnte, wird etwas, was fliegt, was sich erheben kann, was an Orte kommt, wo es nie vorher hingekommen wäre. Das ist Pubertät. Das ist so als Grundgedanken. Wenn wir von Pubertät reden, reden wir von all diesen Aspekten, die gerade für Eltern damit drinstecken. Ich meine, wir reden jetzt mal aus unserer Sicht. Der Jugendliche hat ganz eigene Probleme in dieser Zeit. Und das müssen wir auch berücksichtigen, weil der geht durch die komplizierteste Zeit seines ganzen bisherigen Lebens. Er wird auf einmal etwas, was er nie vorher war. Und so brauchen wir Verständnis auf der einen Seite und Erkenntnis auf der anderen.
Das war gut, stand auch nicht im Skript. Ja.
Stimmt.
Also wir machen keine Witze, die unsere Unsicherheit als Eltern überspielen oder wir vermeiden es. Und ich habe mich gefragt, wer in der Phase der Pubertät der eigenen Kinder mehr lernt, der Jugendliche oder die Eltern? Und aus meiner ganz persönlich subjektiven Sicht würd ich sagen, die Eltern.
Das ist gut.
Ich von mir kann sagen, ich habe mehr gelernt in dieser Zeit, mich mehr reflektiert und bin mehr zu innerem Wachstum provoziert worden als, gut, müsst jetzt meine Kinder alle intensiv befragen dazu, vielleicht sehen die das anders, aber ich sehe mich da in der Lernphase viel deutlicher drin als meine erwachsenen Kinder oder erwachsen werdenden Kinder. Was ich jetzt sage, ist auch total subjektiv. Ich habe in keinem Buch oder in keiner Statistik nachgelesen, ob das bei allen Leuten so ist. Ich weiß, es gab mal ein Buch, ich habe viele Bücher gelesen zu diesem Thema von den Mühlans, plötzlich sind sie 13. Und die 13, ich bin nicht abergläubisch, aber der 13. Geburtstag, das 8. Schuljahr, war und ist bei allen drei unseren Kindern eine sehr große Herausforderung. Sie war in mancherlei Hinsicht, war diese Phase, dieses Jahr das Schrecklichste, beziehungsweise ein deutlicher Einstieg in eine Herausforderung. Und das war auch bei jedem Kind anders, aber wir haben es schon zweimal überlebt und wir überleben es gerade zum dritten Mal. Und man erinnert sich und unsere großen, unsere erwachsenen Kinder sagen dann, ja, als ich damals, und dann denke ich, stimmt, ja, das hatten wir schon mal.
Michael Ende muss auch Kinder gehabt haben, also Jim Knopf und die wilde 13 geschrieben hat, das hat bestimmt auch einen Zusammenhang. Wir sind der wilden 13 auch schon zweimal begegnet, jetzt das dritte Mal gerade, aber wir kommen gut dabei raus.
Ja, also zum einen, das kennt ihr oder habt von gehört, von anderen, dass Diskutieren und Debattieren kommt. Jetzt haben die das auch noch im Deutschunterricht in der 8. Klasse und das ist das, was unserem Jüngsten gerade am besten gefällt, so schulisch. Und ich bin gespannt, wie die Deutscharbeit ausgefallen ist, aber das mit dem Debattieren verbal zu Hause hat er jedenfalls gut drauf. Die körperlichen Veränderungen kommen gut, das ist auch nicht bei jedem Kind gleich. Jungs und Mädchen, da gibt es einen Unterschied. Die Mädchen sind eher früher, die Jungs eher ein bisschen später. Und für mich war das, bin jetzt mal ganz transparent, auch komisch, dass mein Kind ein geschlechtliches Wesen wird. Also nicht, dass ich nicht schon vorher wusste. Also wir glauben ja nach wie vor, es gibt Jungen und Mädchen. Und bei der Geburt unserer Kinder hat man uns dann auch bestätigt, was der Ultraschall vorher schon verraten hat. Es ist das und das hat immer gestimmt. Aber dass dein Kind sich plötzlich verändert, dass meine Tochter eine Frau wird, mit all dem, was dazugehört, auch die körperliche Veränderung oder meine Söhne heranwachsen und Männer werden. Und das war ungewohnt und ich war unsicher. Was ist jetzt zum Beispiel mit der Umarmung? Will der noch oder will sie noch einen Kuss oder versteht ihr, das musste ich neu lernen und auch meine Kinder fragen, was möchtest du denn? Eine Zeit lang waren auch die Küsschen vor den Freunden, bitte nicht, alleine, ja bitte, unbedingt. Also das muss man respektieren und auch einfach erfragen. Und deswegen, es ist wirklich völlig anders, was da herauskommt. Das ist ja unser Ziel, reife, mündige, wundervolle, erwachsene Menschen dann dastehen zu haben. Zweiter Untergedanke, wir sind Change Agents, so ein englischer Begriff. Wir sind Veränderungsagenten, klingt auf Deutsch gar nicht so schick. Und das beinhaltet die Botschaft, du brauchst viele Skills, viele Fähigkeiten als Eltern von Kindern in der Pubertät. Und dieser Umgang in puncto Zärtlichkeit war ein Veränderungsding, wo du mit umgehen lernen möchtest. Wichtig ist auch, dass du die Perspektive veränderst auf dein Kind, dass du dein Kind anders siehst. Wenn wir die jüdische Religion betrachten und Tradition, das, was wir von ihnen wissen, gab es ja mit 12 oder 13 diesen Einschnitt bei den Jungs, diese Bar Mitzvah-Geschichte, dieses Aufnehmen in die Gemeinschaft, dieses Religionsmündigwerden und all das. Dein Kind ist nicht mehr nur ein Kind, es ist ein heranreifender Mensch, den du anders ernst nehmen musst. Das heißt nicht, er kann jetzt plötzlich machen, was er will und es gibt keine Regeln und keine Grenzen mehr. Du bist immer noch in der Verantwortung, da zu steuern, aber das verändert sich. Es ist eine andere Situation als ein kleines Kind, ein jüngeres Kind. Ich habe von meinen Kindern auch zum Teil gelernt, dass bestimmte Muster, die üblich waren, die auch gesund und richtig waren, da nicht mehr hingehören. Dann habe ich gesagt bekommen, Mama, wenn du das von mir willst, dass ich das und das mache und meine Aufgabe erledige, nicht mehr so, bitte. Ich fühle mich dann so doof oder so bescheuert. Du behandelst mich wie ein kleines Kind. Und dann habe ich drüber nachgedacht, war erst verunsichert und dachte, warum, was ist das Problem? Dann mach das doch einfach, dann muss ich das nicht sagen.
Weil man das ja sein Leben lang so gesagt hat. Du machst jetzt das, du kehrst bitte da, du machst das. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, Grace, ich würde gerne morgen dein Auto nehmen. Ich nehme dein Auto und fahre morgen mal dahin, weil ich muss was erledigen. Was ja grundsätzlich kein Problem war. Und dann spiegelte sie mir das wieder. Papa, das gefällt mir so jetzt nicht. Das ist doch mein Auto. Ich bin doch erwachsen. Warum fragst du mich nicht? Das stimmt. Könnte ich ja eigentlich auch machen. Könnte ja fragen. Er hat ja recht. Sie ist so eine erwachsene Frau. Warum gehe ich mit dir immer noch so um wie mit einem 12-Jährigen? Und das sind so Veränderungsprozesse, wo wir das lernen mussten. Wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, muss durch diesen Prozess durch, muss das realisieren. Stopp mal, das, was gestern richtig war, das ist heute nicht mehr angebracht. Und wenn wir da unseren Kindern zuhören, wenn sie das Recht haben zu reden, ist wichtig. Und wenn wir Zeit mit ihnen verbringen, Quality Time, dann können wir diese Dinge von ihnen lernen. Das ist viel einfacher als hier von der Predigt oder von sonst was. Weil die Kinder wissen genau, wie es sich anfühlt. Und wir haben es vergessen. Wir wussten das auch mal, wo wir 12 waren oder 15 oder 18. Wir haben es vergessen. Wir sind schon so lange 18 und älter als Eltern.
Genau, und dir das auch bewusst machen. Wir haben das in Gesprächen gemacht, auch jetzt für unsere letzte finale Pubertätsrunde vor kurzem erst uns bewusst gemacht, wer ist unser Sohn für uns, wie sehen wir ihn, wie behandeln wir ihn, was wollen wir ändern, wo erweitern wir seine Möglichkeiten oder wo müssen wir nochmal unbedingt dringend gegensteuern, damit sich da nicht Dinge einschleifen. Und das ist ein Spannungsfeld und da muss man sich in dieser Zeit von 12 bis dem stellen.
Vielleicht ein Beispiel, ein aktuelles. Wir hatten immer in diesem 13er Jahr, also 8. Schuljahr, hatten wir mit jedem unserer drei Kinder immer die berühmte Diskussion. Alle drei sind auf dem Weg zum Gymnasium. Wir haben sie dahin geschoben, so lange bis zu diesem Jahr. Weil jetzt wissen wir, jetzt können wir wenig für sie noch tun, jetzt müssen sie da alleine letztlich durch. Und dann kommt die Diskussion und wir haben immer Folgendes gesagt. Okay, jetzt bist du an diesem Scheidepunkt und wir merken, das ist ein schwieriges Jahr. Es ist immer ein schwieriges Jahr gewesen, das 8. Wir erlauben dir, zurückzugehen auf die Realschule und den anderen Weg zu wählen. Das ist in Ordnung. Es gibt danach immer noch einen Weg, vielleicht dann doch Gymnasium später zu machen oder lernst einen guten Beruf, was auch immer. Wenn das der Weg ist, den du möchtest, ist das in Ordnung. Und wir haben dann natürlich aufgezeigt, es kostet immer einen Preis. Wenn ich Realschule mache, zahle ich vielleicht den Rest meines Lebens den Preis, dass gewisse Türen mir nicht aufgehen. ja, weil ich kein Studium machen kann. Und wenn ich das Gymnasium durchziehe, dann kostet mich das jetzt einen richtigen Preis. Da kann ich weniger in meiner Freizeit machen als sonst, muss voll investieren, habe aber nachher andere Möglichkeiten. So, und bisher hat jedes unserer Kinder, das hat jedes unserer Kinder entschieden, ich will das Gymnasium. Bei einem war es ein bisschen ein Umweg, aber ist auch da angekommen. So, aber das ist so der erste Punkt, wo wir loslassen müssen. Sagen wir uns, okay, ich wollte aber, dass du das schaffst, dass du der beste Weg, ne? Wir Eltern wollen immer das Beste für unser Kind. Aber was nutzt es, wenn ich das weiß und das Kind sagt, das ist eine Qual, ich bin nicht dafür gemacht, ich bin anders. Sagen, okay, ist in Ordnung, ich liebe dich doch auch, wenn du nur Real- oder Hauptschule hast. Wo ist das Problem? Wir finden, Gott hat einen Weg für dich. Ich habe auch nur Hauptschule und Gott hat trotzdem einen Weg. Weißt du, Gott hat einen Weg für jeden. Und da loszulassen und zu sagen, du hast jetzt recht, das zu entscheiden. Natürlich mit Aufzeigen der Konsequenzen, aber dann loslassen. Und das Erstaunliche für uns war, dass letztendlich alle drei Richtungen Gymnasium sich entschieden haben aus eigenem Entscheiden. Wo sie die von uns den Erlauber hatten, kannst du auch was anderen Weg gehen, leichteren Weg gehen.
Das erstgeborene Kind hat es am schwersten. Also bei unserer Ältesten war ich nicht so verständnisvoll, sondern ich habe großen Druck ausgeübt. Bernd war da schon sehr entspannt, aber ich habe gedacht, ich war auf der gleichen Schule, ich habe das gleiche Ding durch. Ich habe gedacht, ich kenne mein Kind, ich weiß.
Die Kluge bei uns.
Ja. sie ist intelligent, sie kann das. Und ich habe so einen Druck ausgeübt und es war richtig schmerzhaft und ich habe viel falsch gemacht an der Stelle und musste mit meinem leidenden Kind dann lernen, dass das nicht der Weg ist, da was aufzudrücken. Und bin unendlich dankbar, dass ich das gelernt habe. Und vielleicht stehst du vor der gleichen Herausforderung zu pushen. Und ich denke, Unterstützung von Kindern für die Schule ein Stück weit, aber auf der anderen Seite auch, entweder sie schaffen das selbst oder sie gehen einfach den anderen Weg und haben einfach andere Stärken, andere Gaben. Nicht jeder muss Akademiker werden. Wer repariert sonst unsere Sachen zu Hause, wenn wir alle... Das ist so eine Tendenz, die es scheinbar gibt. Und das ist nicht schlimm. Und diesen Druck da wegzunehmen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, und auch sich zu entschuldigen, das musste ich auch tun. Ich habe gesagt, es tut mir unendlich leid, dass ich dir da so einen Kummer gemacht habe und dass ich dich da nicht rausgelassen habe aus dem. Und ja, vielleicht hilft es jemandem, das nicht mit seinem Kind zu machen, dass du das von mir jetzt hörst. Ich weiß es nicht, das würde mich sehr freuen. Okay, wir fangen also an, das ist immer noch der zweite Unterpunkt, unsere Kinder als erwachsene Persönlichkeiten zu sehen und zu behandeln. Bestimmte Muster von Korrektur oder Ansprache gehören nicht mehr in diese Zeit, das habe ich schon gesagt. Und wir erwarten als Eltern ja zu Recht Respekt von unseren Kindern. Und ich glaube, das kommt gleich, da hebe ich mir das auf, was mir gerade einfällt. Wir erwarten Respekt und wir sind auch gefordert, den gleichen Respekt zu geben in dieser Zeit der Loslösung und der zunehmenden Eigenständigkeit. Und wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser Phase eine gute Beziehung aufgebaut habt mit euren Kindern, dann werden eure Kinder euch auch im Dialog zeigen, was sich für sie wie anfühlt und das spiegeln. Deswegen sage ich, also ich habe so viel gelernt und hör das. Also gewisse Dinge von kleinen Kindern blendet man ja aus, weil die haben keine Erfahrung, die wissen nicht, wie das läuft, die kennen das Leben nicht und legst es zur Seite. Du musst jetzt anders hören und vielleicht hinterfragen und gucken, vielleicht hat das Kind sogar doch recht. Das gibt's.
Und wir haben ja eine bessere Ausgangslage, als unsere Generation das hatte. Ich glaube, Paul Donders hat das geschrieben in seinem Buch Berufung Lieben. Er hat dann einen Unterschied gemacht zwischen den einzelnen Generationen, jetzt Generation X oder auch Z. Die Millenniums, also die jetzt so 20, Mitte 20 sind. Diese Generation geht anders mit ihren Eltern, grundsätzlich anders mit ihren Eltern um, als wir das gemacht haben, als meine Generation. Wir wollten alles besser machen als die Eltern, weil das war nicht unsere Coach, das war überhaupt nicht unser Denken. Wir kamen so eher aus so einer Rebello-Grundreaktion raus. Ich will nicht sagen alle, aber das ist so, steht für die Generation hier, die 60er Jahre Geborenen. Und heute sind Kinder viel mehr bereit, von ihren Eltern sich coachen zu lassen, Dinge zu übernehmen. Da ist viel mehr Respekt da. Also ich rede jetzt von gesunden Familien natürlich. Und das war in unserer Generation anders. Ich sage das deswegen, weil wir oft so denken, dass unsere Kinder uns so sehen, wie wir unsere Eltern gesehen haben. Aber das stimmt nicht. Das war für mich die Erkenntnis daraus. In meiner, als ich 18 war, war da mehr Verachtung und Arroganz von meiner Seite aus gegenüber den Eltern. Und das ist heute eben nicht der Fall. Zumindest standardmäßig nicht der Fall. Es gibt sicher Ausnahmen. Unsere Kinder gucken uns anders an, als wir unsere Eltern damals. Und das ist besser. Okay, also sei ermutigt.
Dritter Untergedanke, es begab sich vor langer Zeit. Das, was du in der Pubertät erlebst, ist deine Ernte dessen, was du in der Kleinkindzeit gesät hast. Also du entscheidest eigentlich, wenn dein Kind ein Baby ist, ein Kleinkind ist, darüber zu einem Großteil, was du erlebst, wenn sie in diese Phase kommen. Von Larry Stockstill habe ich gelernt, der hat über Erziehung gesprochen, dass das Wesentliche ist, für ein Kleinkind zu lernen, Respekt vor den Eltern zu haben. Und das wirkt sich aus, wie wir wissen, aus der Seelsorge und aus vielen schlauen Erkenntnissen auch aus auf die Gottesbeziehung und natürlich auf die Art der Beziehung zu den Eltern. Was wir also früh verpasst haben, was schiefgegangen ist, kommt jetzt mit verstärkter Wucht und Dynamik zu uns zurück. Gewisse Dinge wiederholen sich. Das, was der Zweijährige in der Trotzphase gemacht hat und wie er verzweifelt hat, sich umzubringen, indem er all die Dinge getan hat, die du ihm verboten hast, rennen nicht über die Straße und so. Das wiederholt sich jetzt mit anderen Sachen. Dann sind es vielleicht Drogen oder andere Dinge. Das ist jetzt total doof, ne? Wenn deine Kinder da raus sind oder wenn sie es, obwohl du vielleicht gute Saat gesät hast, du es trotzdem kriegst. Also es gibt keine, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zur Entlastung, es gibt keine Garantien. Wir fragen ja immer, wenn Leid oder schlimme Dinge passieren, versuchen wir immer einen Verantwortlichen zu finden. Sowohl für uns persönlich, man wird krank, man fragt, habe ich was falsch? Aber böse Dinge passieren auch guten Leuten. Und richtig tolle Eltern, also Geschichten von, ja, die Sprüche über Pastorenkinder, die sind auch doof, die kann man sich auch alle in die Haare schmieren, aber das gibt's auch, da ist da tolle Leute, die wirklich auch dieses Spannungsfeld geistlicher Dienst, Leben mit Gott und Kinder gut hingekriegt haben und wo trotzdem die Tochter zum Beispiel ausbricht und in was reinsteuert, was total schrecklich ist. Ja, die Katastrophen, die dann kommen, sind natürlich von einer anderen Größenordnung und können sich auf die Zukunft deines Kindes schwerwiegend auswirken. Falsche Freunde, wir haben über Beziehungen gesprochen, da hast du halt jetzt nicht mehr so den Einfluss. Lebensgefährliche Experimente, dann läuft das Kind nicht über die Straße, sondern fährt mit 200 über die Landstraße, Drogen und was es heute alles so gibt, das ist alles da draußen. Die Sexualität, die frisch erwachte, die gelebt wird, vielleicht in Form von Unzucht, mit all den möglichen Konsequenzen, geistlich als auch körperlich, bis hin zu dem Klassiker, die ungewollte Schwangerschaft oder die Depression nach Freund Nummer 5 oder Freundin Nummer 7 oder ja. Das ist alles da draußen. Man kann Einfluss ausüben, je jünger, desto größer die Prägung und das, was da auch reingebrandet ist in dein Kind. Du kannst nicht alles verhindern und das steht jetzt auch nicht hier. Das, was man auch lernen muss, ist loslassen und aushalten. Und es gibt dann auch die Situation, wo du nur wahrnimmst, betest und Gott vertraust und auch dem vertraust, was in deinem Kind an Wort Gottes und Heiligem Geist drin ist. Dann gibt es den Teufel, der redet. Also das habe ich auch ganz interessant erlebt, nicht bei allen drei gleich. Der kommt und Misstrauen sät. Ihr kennt das vielleicht in der Beziehung zum Ehepartner, dass dann plötzlich so komische Gedanken sich einschleichen, anklagende, misstrauische, skeptische, negative Gedanken gegenüber jemand anderem. Und dann kann man Gefahr laufen, auch seinem Kind furchtbar Unrecht zu tun, wenn man etwas vermutet, was gar nicht der Fall ist. Und du lebst in diesem Spannungsfeld die ganze Zeit und die Pubertät oder auch das Erwachsensein, Erwachsenwerden von Kindern ist eine großartige Zeit, im Gottvertrauen zu wachsen. du betest und an manchen Punkten, wo ich dann skeptisch und fragend war und nicht wusste, ist es ein Wort der Erkenntnis vom Heiligen Geist oder ist es der Teufel, der versucht, mich gegen mein Kind aufzubringen, habe ich das dann losgelassen, bin vom Besten ausgegangen, dass mein negativer Gedanke nicht der Wahrheit entsprach und habe zu Gott gesagt, wenn was ist, was rauskommen muss, lass du es rauskommen. Und das hat Gott ein paar Mal auch gemacht, dann konnte man mit Dingen arbeiten.
Auch über Träume.
Auch über Träume, also ja, das kannst du, willst du das erzählen? Vielleicht lieber nicht.
So, nee, ist zu persönlich.
Ja, das ist zu persönlich. Aber Gott kann dir sagen, was Sache ist und du kannst es konfrontieren und du kannst dein Kind vor was bewahren, was passiert.
Genau. Ja, auch so ein Punkt, man darf nicht mehr alles erzählen hier vor der Kanzelhaus.
Man will das auch gar nicht.
Die Kinder kleiner waren, war das okay, aber jetzt kommt man manchmal nach Hause und bekommt rote Blicke. Was hast du da erzählt von mir? Wisst ihr? Und das ist in Ordnung.
Und ihr freut euch alle so schrecklich auf die Beispiele, die wir dann
bringen. Genau. Wir überlegen sehr gut, ob wir dieses Beispiel jetzt hier bringen sollten oder ob wir lieber still sind.
Ich erzähle euch ein lustiges zum Thema Sorgen machen. Es ist harmlos und lustig. Mhm. Unser Mittlerer, der ist gerne viel unterwegs und das ist auch in Ordnung. Und der hat dann immer den Haustürschlüssel mit dem langen roten Band mit. Und wenn ich dann nachts mal das Badezimmer aufsuchen muss, geht mein Blick immer, hängt der Schlüssel da, ist er schon wieder zurück. Und vor ein paar Tagen war ich um 4:45 auf der Toilette und da war der Schlüssel und das rote Band nicht da. Das kann schon mal passieren. Das ist auch grundsätzlich kein Beinbruch. Aber ich lag dann im Bett, Bernd schlief selig und ich bin nicht wieder eingeschlafen. Ich habe den Sorgengedanken gekauft. Hoffentlich ist nichts passiert. Hoffentlich hat er keinen Unfall und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, gut, meine Strategie bei Schlaflosigkeit ist immer was Gutes lesen, Bibel, geistliche Bücher. War ich in der Küche, hatte eine tolle Zeit mit meinem Buch und irgendwann wurde ich dann doch müde. Und dann kam so dieser Gedanke, vielleicht ist er ja doch zu Hause. Aber kann eigentlich nicht sein, weil er ist, das ist wie ein Uhrwerk, das mit dem Schlüssel. Also es ist immer ein zuverlässiger Indikator. Und dann habe ich getan, was ich eigentlich nicht gerne tue. Ich bin mal hin und habe die Tür aufgemacht und da lag er selig schlafend, während Mutti sich vorher eine Dreiviertelstunde Sorgen gemacht hat. Und das erlebe ich bei Gott auch oft, dass selbst wenn er oder jemand anderes nicht zu Hause ist oder noch nicht zu Hause, dass Gott mich in die Entspannung ruft und einfach beten, loslassen, weitergehen. Ja, vierter Unterpunkt, das große Fazit der Kindererziehung habe ich das genannt, das ist die Liebe. Für mich liegt das Große, wenn du mich zu einem, wenn ich nur 2 Minuten Zeit hätte und soll dir meine Superweisheit zum Thema Kindererziehung erzählen bis zum heutigen Tag, sage ich dir, es liegt in der Spannung von 2 gegenüberliegenden Polen. Das eine ist die mit Gottes Weisheit ausgelotete Strenge und Führung, die du deinem Kind gibst. Und das andere ist Liebe, die sich so buchstabiert, Z-E-I-T. Mit deinem Kind verbrachte Zeit alleine.
Deswegen die Uhr.
Quality Time. Dein Kind verstehen, in seine Welt eintauchen, alleine mit dem sein, tiefe Beziehungen bauen, klare, starke Grenzen setzen auf der anderen Seite, die beschützt werden. Wenn dein Kind weiß, dass du es liebst und trotzdem diese Grenzen hast, das ist eine Kombination, die ist sehr, sehr kraftvoll. Und das hört auch in der Pubertät nicht auf. Nur viele Grenzen hat dein Kind bis dahin selbst beschlossen und entschieden. Das Thema Sexualität, wir alle wissen, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Also das kannst du nicht kontrollieren. Der Umgang mit Alkohol, Nikotin, Drogen und
Pornografie,
was es da alles so gibt. Also weißt du, wenn ich ein Kindererziehungsbuch schreiben wollen würde, würde ich sagen, zwischen Playmobil und Pornos spielt sich das irgendwann ab. Von
der Titel.
Ne, so ist, es ist einfach so. Und ein anderer Pastor, den ich neulich entdeckt habe, der hat zu dem Thema gepredigt. Die Frage ist nicht, ob sie es sehen. Die Frage ist, wann sie es sehen und ob du vorher mit ihnen darüber gesprochen hast, ja, was man tun kann und ob sie dann mit dir darüber reden, das aus dem Leben rauszuhalten. Ja, das Grenzen setzen hört trotzdem unserer Meinung nach für uns Eltern nicht auf, auch wenn wir ein erwachsenes Kind haben. Patatatong, der Tag kommt, dein Kind ist 18, du hast ihm den nagelneuen 5er BMW bezahlt, den Führerschein, selbstverständlich auch die eigene Einliegerwohnung im Haus natürlich ausgegeben. Also das ist Käse.
Haben wir gar nicht.
Das haben wir alles nicht gemacht, ja. Also.
Raffi weint gerade.
Dein Kind zu verwöhnen und ihm alles dazu geben und dann zu sagen, jetzt kannst du tun und lassen, was du willst, stimmt nur bedingt. Sie vorzubereiten und auch auf all die Werbenden. Also das ist sowohl in der Gemeinde als auch in der Welt so. Wenn dein Kind heranwächst, gibt es Menschen, die interessieren sich heute für dein Kind, die haben sich nicht dafür interessiert, als es 5 war oder 15. Dann, das gibt so, finde ich ganz interessant, solche Entwicklungen, weil ein Mensch, der natürlich jetzt mündig ist, Geschäfte abschließen kann, den man gewinnen kann als Kunden oder als Mitarbeiter, das sind ganz spannende Sachen. Und dein Kind muss dann für sich selber zum Stück weit Grenzen setzen. Aber wir sagen, es gibt Hausregeln, da kommst du gleich noch zu. Ich kann meinem Kind nicht verbieten, sexuelle Beziehungen zu leben, aber ich kann sagen, deine Freundin oder dein Freund schläft nicht bei uns. Es passiert nicht in meinem Haus, wenn, wie auch immer. Gottesdienstbesuch ist außerhalb von Corona oder mit wie auch immer gearteten dann wieder Möglichkeiten, wird nicht verhandelt. Man kann samstags meinetwegen bis um 5 Uhr rumziehen, man kann aber dann trotzdem im Gottesdienst sitzen. Schlafen kann man auch sonntags nachmittags. Bei uns, das ist wieder so ein Trümperding im Haus, gibt es keinen Alkohol und in unserem Haus wird auch kein Alkohol konsumiert. Auch nicht dann, wenn wir in Urlaub sind und die Kinder sturmfrei haben. Und das wird auch respektiert. Bei uns wird auch im Haus nicht geraucht. Im Hof können von mir aus die Freunde rauchen, aber nicht drin. Wir sind eine Hausgemeinschaft und auch in einer guten WG sagt man sich, wo man ist oder man hat so ein bisschen diese Verlässlichkeit miteinander, dass man weiß, hey, der ist jetzt weg und er ist dann wieder da. Und wir sind auch eine Gemeinschaft bezüglich der anfallenden Arbeiten im Haus. Das ändert sich mit dem 18. Geburtstag überhaupt nicht. Im Gegenteil. Stärker, größer, so super. Können Sie auch mehr mithelfen. Genau. Und das ist jetzt dann der Übergang zu deinem Punkt, Identität ist Trumpf.
Ja, aber dazu noch einen Punkt, was ja auch immer wieder gefragt wird, wie macht ihr das denn? Zum Beispiel haben wir eine ganz klare Arbeitsethik, die sich auch widerspiegelt in der Frage Taschengeld. Wir geben unseren Kindern zum Beispiel kein Taschengeld ohne Leistung. Ich will nicht sagen, dass es nicht Ausnahmen gibt. Es gibt auch mal ausnahmsweise großzügige Geschenke. Wir sind eine verrückte Familie, wir machen so Sachen. Aber grundsätzlich weiß das Kind, spätestens wenn es Teenager ist, da habe ich was zu tun für. Und zwar zum einen geht es um Haltung. Wir haben tatsächlich eine Haltungstabelle, wo wir sagen, wie war deine Haltung im letzten Monat? Das wird tatsächlich monetär belohnt. War es eine gute Haltung, gibt es mehr Taschengeld? War es eine schlechte? Dann merkt es auch. Und es geht um Mitarbeit. Wo in der Familie wurde mitarbeitet? Und auch wiederum in welcher Haltung? All das spiegelt sich. Wurden Bücher gelesen? Gibt es mehr Geld? Und ab 15, 16 erwarten wir, dass ein Kind sich was verdient, sein eigenes Taschengeld verdient. Dann bekommt es keins von uns, sondern sagen, jetzt kannst du einen Nebenjob machen. Egal, such dir was. Unsere Kinder waren in der Regel beim Bäcker, haben da verkauft oder machen jetzt andere Geschäfte. Rafa hat andere Geschäftsideen, wo er Geld mit verdient. Und wir unterstützen das, wenn zum Beispiel jemand für uns arbeiten kann, für mich, für mein Business was machen kann, da gibt es auch dafür Geld. So, wir suchen immer Wege, um dem Kind klarzumachen, alles, was du hast, ist was wert. Es ist nicht einfach da. Rafa sagte mir mal, ich werde meinem Kind auch kein Auto schenken und ich werde ihm auch keinen Führerschein bezahlen. Weil das haben wir von unseren Kindern erwartet, dass sie sich zusammenarbeiten und sparen. Und das sagte er neulich, und gesagt, ich werde das auch nicht machen. Das war gut, Papa, das war gut. Das hat mir was beigebracht, ich habe was gelernt daraus. Es ist gut, es ist ein gutes Gefühl, sagen, ich habe meinen Führerschein. Gut, die Großeltern haben was dazugegeben, aber letztendlich das Größte haben sie selbst. Oder Grace genauso, selbst zusammenbekommen, das ist was wert. Ja, oder wenn irgendwann das erste Auto, das zahlen sie selbst, das ist was wert. Nicht einfach, wie man so schön sagt, in Pommes geblasen, ne? Wie so manche ja das tun. Ich weiß nicht, du kannst das natürlich tun, wenn du das willst, aber nur, dass du weißt, es gibt auch Leute, die anders denken. Und das ist nicht immer schlechter, weil wir wollen die jungen Menschen aufs Leben vorbereiten. Und sie sollen erfolgreich sein in dem, was sie tun. Ja. Okay, Identität ist Trumpf ist dann der letzte Unterpunkt zu der
Pubertät.
Dem schlüpfenden Schmetterling. Die Frage ist, wer seid ihr als Familie? Und hier erlebe ich immer wieder, auch gerade bei Christen, dass da oft gar keine Klarheit ist, keine klare Definition. Das hat den Grund, dass es auch bei den Eltern der Eltern, dass da keine Klarheit war und oft auch vorher nicht. wo wir lernen können, ist zum Beispiel in gewissen Clans, also in alten Familien, wo du merkst, die haben noch ihre Ahnenreihe bis ins Mittelalter oder so gekannt, die haben was an Identität, das ist einfach da. Ich habe neulich der Kaiserenkel gehört, er hat dann erzählt von sich, wie das so läuft. Und er ist jetzt Lehrer von Beruf, aber er weiß genau, aus welcher Familie er kommt. Er weiß, er hat blaues Blut, er ist eigentlich ein Prinz vom Rang her. Und das macht was mit ihm. Er ist Teil einer Familie, die sehr groß ist in Deutschland, denen verschiedene Schlösser und Burgen und so gehören noch. Und die treffen sich wohl auch einmal im Jahr. Und man weiß, da gehöre ich zu. So, jetzt bin ich kein Adel und du vielleicht ja auch nicht. Aber ich sag dir was, wir haben auch eine Identität. Und diese Identität präge ich als Vater oder wir als Eltern für unsere Familie. Wenn wir gute Dinge von unseren Eltern schon mitnehmen, wunderbar, nimm's mit rein. Aber ende da nicht, weil manche haben eben da nichts Gutes so gelernt in diesem Bereich und sagen, wir hatten keine Identität, wir waren immer untere Mittelklasse und irgendwie kam man so durch. Okay, das ist nicht Identität. Identität meint, wofür steht mein Name, wofür stehe ich? Wenn jemand mit Bernstedt drunter ein Geschäft macht, dann habe ich das von meinem Vater und von dessen Vater gelernt, dass wenn ich einen Handschlag gebe, dass dieser Handschlag genauso gültig ist wie eine Unterschrift. Versteht ihr? Das ist, und da erziehe ich auch meine Kinder hin. Ich nehme die beim Wort ab einem gewissen Alter. Ich sage, Rafa, du hast mir das zugesagt und ich bestehe darauf. Weil du bist so gut wie dein Wort. Wenn du das jetzt nicht tust, nur weil es dich was kostet, dann bist du nichts wert. Und du bist was wert. Du bist besser als andere, die tausend Sachen zusagen und nichts machen. So, das ist für mich ein Stück Identität. Die Trümpers sind Leute, die auf ihr Wort was geben. Die sind nicht perfekt, die machen andere Fehler. Aber wenn die ihr Wort für was geben oder sagen, ich bin da, dann bin ich da. Und wenn nicht, habe ich einen sehr, sehr, sehr guten Grund und kann den auch sehr wohl erklären. Weißt du, nicht ausreden, sondern dann muss es einen Grund geben. Dann geht es um Leben oder Tod oder irgendwas. Sonst möchte ich, dass mein Wort was zählt. Deswegen überlege ich auch gut, wem ich das gebe und was ich zusage. Das ist die Folge davon. Ich habe dann mit jemandem zu tun, auch ein junger Mensch, Grace, Rafa, Caleb. Wenn der mir was sagt, weiß ich, das ist dann auch so. Und wie schön ist das, wenn du schon in jugendlichen Jahren auch diese Ausstrahlung hast und eine Auswirkung hast. Wir Trümpers stehen dafür, dass wir nicht lügen. Auch und gerade dann nicht, wenn es mir was bringt. Wir sind dadurch verschiedene Prozesse durch. Wir waren nicht immer da. Aber das ist für uns ein Wert, wo wir sagen, das ist, wer wir sind. Und wir Trümpers, und das sage ich dann auch meinen Kindern, wenn ich merke, da ist jemand noch auf dem Weg, sage ich, guck mal, du hast gerade gelogen. Aber wir Trümpers lügen doch nicht. Wie kann das sein? Und ich appelliere dann an die Ehre in diesem jungen Menschen. Und das wirkt 10.000 Mal mehr, als zu sagen, das ist falsch. Bist aber schlecht, wenn du lügst. Sag, nee, du bist gar nicht so. Du hast gelogen. Das bist du gar nicht. Warum machst du es? Sei der, wer du bist. Du bist ein Trümper. In unserer Familie hat man nicht nötig zu lügen. Wir machen keine krummen Geschäfte. Wir stehen für was anderes. Das habe ich schon gesagt. Wir sind nicht bestechlich. Man kann uns nicht kaufen. Wir freuen uns über ein Geschenk, aber es wird nicht dazu führen, dass wir jetzt jemanden besser behandeln oder irgendwie was beugen, um ihm Recht zu geben. Das haben wir in der Gemeinde nie gemacht, das machen wir auch in einem anderen Bereich nicht. Ja, wir lieben Großzügigkeit, weil wir selbst auch großzügig sein wollen und all das ist gut, aber das ist nicht, um sich was zu kaufen. Manipulieren ist nicht, was wir tun. Und wo immer wir in unserer Familie merken, dass was manipulativ rüberkommt, das kann durchaus mal passieren, da korrigieren wir einander. Nicht nur ich die Kinder, auch die Kinder mich und sagen, du, das ist gerade jetzt irgendwie, das kommt bei mir so und so an. Ich, vergib mir, das wollte ich nicht. Aber danke, dass du mir das gespiegelt hast. Jetzt kann ich das richtig machen und lerne auch dabei. Wir ehren in unserer Familie Autorität. Auch Autorität, mit der wir nicht immer einverstanden sind. Das ist, was wir unseren Kindern beibringen, und das war eigentlich auch bei jedem irgendwann mal da, dass irgendein Lehrer da war, der es scheinbar auf dem Kicker hatte und der so böse war und wisst ihr sowas. Aber trotzdem ist es dein Lehrer. Und ich möchte nicht, dass du negativ über diese Person hier sprichst. Bet für sie. Wir lassen uns gucken, ob wir irgendeinen Weg finden, wie wir da vielleicht besser kommunizieren können. Aber ansonsten ist es dein Lehrer. Es ist eine Autorität gesetzt, dich zu trainieren. Nutze es. Oder über unsere Regierung, die Bundeskanzlerin und so. Auch in unserem Haus sagen wir durchaus mal, wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind. Aber wir würden nie schlecht über Frau Merkel reden oder über jemand anderen. Nur weil wir irgendeine Entscheidung nicht so mögen. Weil wir sagen, das ist unsere gesetzte Führungskraft über unser Land. Und der vertrauen wir, grundsätzlich, dass sie das Beste will für uns alle. Ob immer alles richtig ist, das ist gar nicht der Punkt. Das ist wie bei dir als Vater und Mutter. Machst du immer alles richtig? Oder ist nicht so, dass spätestens wenn deine Kinder erwachsen sind, die irgendwann Dinge sagen werden und sagen, das war falsch. Und denkst, ja, das ist mir gar nicht, damals gar nicht aufgefallen. Wisst ihr, sowas kommt, da haben mir unseren Eltern wahrscheinlich alle schon was gesagt. So, niemand ist perfekt und trotzdem ist Autorität Autorität. Auch geistliche Leiterschaft achten und ehren wir. Wer auch immer hier predigt, wir werden hinterher nicht als Familie zusammenreden und werden die Person platt machen, nur weil wir vielleicht mit einer Aussage nicht einverstanden sind. Wir werden Dinge auch aussprechen, klar sagen, du, das war nicht ganz so biblisch, aber wir werden nicht sagen, die Person ist falsch oder schlecht, sondern wir werden immer mit Respekt über solche Persönlichkeiten sprechen. Das ist zumindest das Ziel, ob es mir immer gelingt. Ich hoffe es aber, wenn nicht, Raffi Grace, gerade, wir werden es nachher sowieso sagen. Wir versuchen es. Ja, wir lesen jeden Tag in unserer Bibel und sprechen jeden Tag mit Gott. Das ist, wofür wir stehen. Das ist ein Teil unserer Identität. Jeder von uns, egal ab dem siebten Lebensjahr, sobald man lesen lernt, kriegen die Kinder ihre Bibel und wir fangen an zusammen zu lesen. Und das hört nicht auf. Macht es jeder jeden Tag? Keine Ahnung. Wir kontrollieren das nicht in dieser Weise, erst recht nicht bei erwachsenen Kindern. Aber wir stehen dafür. Das ist, wer wir drüber sind und sein wollen. Wir sind aktive Mitglieder unserer Gemeinde. Wir gehen in Gottesdienste, wir besuchen Seminare, wir arbeiten aktiv mit. Das ist ein Trümper im Christuszentrum. Das wisst ihr alle selbst, dass sie so sind, dass wir so sind. Die sind alle irgendwo dabei oder sind noch ein bisschen jung und kommen bald dazu, wie Kali. Wir beeinflussen durch unser Vorbild und dann auch, wenn nötig, durch unsere Worte. Das ist auch, wer wir sind, Identität. Ich sage euch das nicht, um euch zu zeigen, wir sind ja so viel besser als ihr. Ich sage euch das, um euch anzureizen, eure eigene Identität zu definieren. Weil in der Regel seid ihr genauso. Habt vielleicht nur noch nie für euch mal so klar gemacht und vor allem dann auch kommuniziert. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder in Quality Times, in Einzelgesprächen müssen wir diese Dinge hochhalten. Es gibt so viele Gelegenheiten, gerade in der Pubertät, wo so viel Schwieriges passiert. Dann zu sagen, schau mal, wir drüben, wir sind so und so, wir machen das so und so. Wie könntest du das machen? Und dann kommen wir auf Ideen und dann appellieren wir an die Ehre in unseren jungen Leuten. Anstatt sie rund zu machen und sagen, du bist ja schlecht und du kriegst es ja nicht hin. Außerdem stehen wir zu unserer Familie. Wir Trümpers stehen zu unserer Familie. Wir stehen zu unserer Schwiegermutter, zu meiner Schwiegermutter, zu irgendwann. Wir stehen zu meinen Eltern. Wenn irgendwo eine Not ist, wir stehen zusammen. Und das ist jetzt schon so. Ich meine, wenn ich Rafa höre, Rafa will uns ein Haus kaufen oder eine neue Küche oder so. Er hat schon so Ideen, was er alles, wenn er dann Vermögen hat, und der wird mal vermögend sein, meine Rolex habe ich schon versprochen bekommen. Ich meine, warum macht ein junger Mann das? Bräuchte er doch gar nicht. Weil ich ihm zuerst eine Rolex geschenkt habe. Das war nicht wirklich eine echte Rolex, aber es stand drauf. Ja, ja, da ist was an Ehre drin, was wundervoll ist. Vielleicht wird er es nie tun können. Vielleicht wird er nie Millionär sein. Keine Ahnung. Aber das Herz ist schon da. Mhm. Und das ist das Kostbare. Wir stehen zusammen als Familie. Wir feiern in guten Zeiten oft als Familie in jeder Konstellation, die sich uns anbietet. Wir unterstützen uns nach Kräften und wir helfen uns auch in schwierigen Zeiten. Und vor allem, wir halten unsere Unvollkommenheit aus. Dass wir manchmal den hohen Standard unserer Identität nicht in allen Bereichen erfüllen. Dass ich dann stehen muss, mich entschuldigen bei einem meiner Kinder und sage, ich habe hier anders gehandelt, als ich eigentlich bin. Tut mir leid, vergib mir. Ich will das nicht so. Ich war zu laut, ich habe geschrien, ich war ungerecht, ich habe vorschnell geurteilt. Mir passiert es. Ja, dir nicht, aber mir. Und da brauche ich Vergebung. Und das ist auch Teil, was wir drin was leben. Wir vergeben einander. Wir halten die Unvollkommenheit aus. Die Kinder mit uns und wir mit den Kindern. Und wir miteinander. Manchmal.
Klappt.
Ja, was sollte ich noch sagen? Vielleicht ein Wort an die jungen Männer, die vielleicht auch zuhören, oder an die Väter junger Männer. Wir Trümpers begreifen unsere Kraft nicht als Angriffswaffe, sondern als Verteidigung für die Schwächeren. Ein Trümper hebt niemals seine Hand gegen seine Frau oder gegen seine Eltern. Aber jederzeit gegen irgendjemand, der die Familie bedroht. Ist das christlich? Absolut. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir gebrauchen unsere Kraft und wir drüber sind starke Leute. Wir gebrauchen unsere Kraft zum Schutz. nicht zum Missbrauch, nicht um Vorteile zu holen oder Leute einzuschüchtern. Im Gegenteil, wir helfen denen, die nicht so viel Kraft haben. Das ist auch ein Verständnis, was wir haben. Guck dir meinen Raphael an, was für ein Bär das geworden ist. Und was auch immer ich höre, er verteidigt die Schwachen. Und das ist nicht gut, auf der anderen Seite zu stehen und einen Schwachen anzugreifen, wenn Raphael in der Nähe ist. Das war noch nie gut. Das ist nicht gut. Nicht lustig. Leg dich nie mit einem Trümper an, wenn ein Schwacher dabei ist. Ist es schwierig. Meine Mutter war schon so, ist immer noch so. Immer die Schwachen verteidigt, mit allem, was sie konnte. Sie war jetzt nicht die Muskelfrau, aber hey, mit der wolltest du dich auch nicht anlegen. Wir gehen respektvoll mit dem weiblichen Geschlecht um, wir Trümpers. Wir achten und ehren Frauen immer und überall. Wir halten ihnen die Türen auf, wir helfen ihnen in den Mantel, auch wenn es nicht die eigenen sind. Wir geben ihnen den Vorzug. Wir bedienen sie, wenn sie als Gast in unserem Haus sind und so weiter. Das ist für uns Standard. Das ist nicht mehr modern, das ist auch nicht auf der Höhe der Zeit. Das ist aber auf der Höhe unserer Familienidentität. Und das versuche ich zu leben und das leben meine Söhne heute schon. Also es ist manchmal nicht leicht, wenn wir als Familie irgendwo hinfahren, die Tür zum Auto aufzuhalten für meine Frau. Weil entweder Rafa oder Caleb schon da stehen und machen das. Und das ist keine Pflicht. Das ist, wer wir sind. Das ist in uns. Ja, und dann schließlich noch ein Tipp, gib deinem Kind zunehmend Verantwortung, wenn es älter wird. Das gehört auch dazu, ein Kind nicht immer als Kind zu behandeln, sondern lass mal los. Riskier auch mal, dass ein Kind einen Fehler macht bei einer größeren Aufgabe, die du ihm gibst. Leite an, aber dann lass auch los und lass sie mal alleine was machen. Wie unseren 13-Jährigen, der brauchte Geld für ein Projekt, was er hat. Und ich sage, okay, pass auf, ich mache einen Deal. Wir haben ein Gartenhäuschen. Das müsste gestrichen werden. Das ist mit Fundament. Das ist 4 Meter hoch letztendlich. Und ich habe ihm die Leiter hingestellt, die Farbeimer. Und habe ihm gezeigt, wie es geht. Und sage, okay, heute Abend hole ich dich ab und morgen fährst du nochmal hin. Zweimal muss es gestrichen werden. Das war bestimmt die größte Aufgabe, die er bis dahin gemacht hat. Und er hatte Angst davor. Das hat er mir auch gesagt. Er war so ein bisschen in Panik über diese Aufgabe, weil er nicht richtig wusste. Aber als ich ihn am ersten Abend abgeholt habe, oder habe ich ihn nur du geholt, ich weiß gar nicht, ihr hättet ihn sehen sollen, wie stolz er war. Er hat es geschafft, er hat einen Dreh raus, er weiß, wie es geht. Und als wir dann am zweiten Tag zusammen hingefahren sind, stand er 4 Meter hoch auf dem Dach und hatte seine Arbeit erledigt und stand da wie der König der Welt. Völlig relaxed, völlig entspannt. Er hat sein Geld verdient. Wisst ihr, was ich meine? Und diese Aufgabe hat ihm so viel mehr gezeigt, dass er ein Mann ist, als 10 Bemerkungen, die ich hätte machen können. So, gib deinen Kindern Gelegenheiten, sich zu beweisen. Unterstütze sie, förder sie. Und du wirst sehen, es bringt gute Frucht. Und bei all dem, wenn du die Grenzen erweiterst, deine Kinder, ist nicht nur, was wir von Jabes immer beten, das müssen wir auch selbst tun. Wir erweitern das Gebiet unserer Kinder, indem wir ihnen neue Aufgaben geben, indem wir zulassen, dass sie was probieren dürfen, was wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Und dann entweder es zusammen feiern oder es trösten, wenn es nicht geklappt hat, dann sagen wir das nächste Mal. Nächstes Mal wird es besser. Ja, auch das gehört dazu. Beachte aber hierbei Folgendes. Wir können nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren. Das weiß natürlich jeder, der Kinder hat. Achte auf Folgendes. Achte A auf die Persönlichkeit. Was für eine Persönlichkeitsstruktur hat dein Junge, deine Tochter? Ist er extrovertiert, nach außen gerichtet? Dann musst du nicht viel fragen, du wirst viel erzählt bekommen. Ist er aber introvertiert, dann solltest du mit Fragen arbeiten, besonders viel Zeit mit ihm verbringen und ihn erzählen lassen oder sie erzählen lassen. Ist es jemand, der menschenorientiert ist oder der eher sachorientiert ist? Dann hast du auch da verschiedene Dinge, die man zusammen machen kann. Was motiviert ihn als zweiten Punkt? Motivationsfähigkeiten. Was macht er gerne und gut? Was hasst sie? Und schaut dann in den Dingen auch zu fördern, wo jemand sich schon bewegt. Vielleicht ist dein Kind ein Künstlertyp und hat vielleicht den Bereich Malerei gerade für sich entdeckt oder Architektur oder noch was ganz anderes. Dann setz es frei. Investiere hierin in gute Ausrüstung, was auch immer und schau mal, oder Musik. Und vielleicht ist das Kind eher handwerklich begabt. Dann unterstützt es da. Lass ihn mal mit der Bohrmaschine arbeiten. Lass ihn mal einen Dübel einsetzen. Zeig ihm diese Dinge. Auch hier ist es sehr unterschiedlich. Und schließlich haben wir auch noch Geistesgaben. Auch hier, förder dein Kind. Schau, was ist da drin? Was hat Gott reingesetzt? Deswegen machen wir ja dieses Next Step. Und das haben wir im ersten und zweiten Teil eigentlich uns angeschaut, diese 3 Punkte. Und das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Sagen, okay, ist dein Kind dominant? Ist es initiativ? Ist es eher gewissenhaft oder stetig? All diese Dinge helfen mir dabei. Es gab sogar mal ein Buch von Disc genau hierzu über Teenager. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Welchen Typ Vater oder Eltern braucht dein Kind? Irgendwie so.
Was für Eltern braucht dein Kind?
Was für Eltern?
War ein super Buch, schade, ja.
Genau. Mhm. Ja.
Gut, wir fassen zusammen. Die Uhr läuft weg. Am Anfang dachte ich, wir haben ja so viel Zeit. Fördere gute Beziehungen, das war Punkt Nummer 10. 11. Stelle deinen Ehepartner an die erste Stelle. Und 12. Hab keine Angst vor der Pubertät.
Ja.
Zum Schluss, bevor wir euch gerne noch singen möchten, euch als Eltern, für euch als Eltern beten und auch einladen, Jesus kennenzulernen, lese ich euch einen Text vor, der dir oder ja, uns schon an verschiedenen Stellen begegnet ist. Oder soll ich ihn weglassen?
Nee.
Okay. Meine Bitte an dich aus der Perspektive des Kindes. Verwöhne mich nicht. Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht alles bekommen kann, wonach ich frage. Ich will dich nur auf die Probe stellen. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben. Oder wie unsere großen Kinder sagen, während wir unseren dritten erziehen, Mama, nicht weich werden.
Die geben uns so coole Tipps zur Seite.
Mir ist diese Haltung lieber, weil ich mich dann sicher fühle. Weise mich nicht im Beisein anderer Leute zurecht, wenn es sich vermeiden lässt. Sei nicht fassungslos, wenn ich dir sage, ich hasse dich. Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen. Ja, die eine Aussage, ich hätte gerne die als Mama, ist inzwischen revidiert worden. Bewahre mich nicht vor den Folgen meines Tuns. Ich muss auch einmal peinliche Erfahrungen machen. Schenke meinen kleinen Unpässlichkeiten nicht zu viel Aufmerksamkeiten. Sie verschaffen mir nur manchmal die Zuwendung, die ich benötige. Nörgle nicht. Wenn du das tust, stütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle. Mache keine raschen Versprechungen. Bedenke, dass ich mich schrecklich im Stich gelassen fühle, wenn Versprechen gebrochen werden. Sei nicht inkonsequent. Das macht mich völlig unsicher und lässt mich mein Vertrauen zu dir verlieren. Unterbrich mich nicht, wenn ich Fragen stelle. Wenn du das tust, so wirst du bemerken, dass ich mich nicht mehr an dich wende, sondern dass ich versuche, meine Informationen anderswoher zu bekommen. Sage nicht, meine Ängste seien albern. Sie sind erschreckend echt. Aber du kannst mich beruhigen, wenn du versuchst, sie zu begreifen. Versuche, nicht immer so zu tun, als seist du perfekt und unfehlbar. Der Schock ist für mich zu groß, wenn ich herausfinde, dass du es nicht bist. Denke nicht immer, dass es unter deiner Würde ist, dich bei mir zu entschuldigen. Eine ehrliche Entschuldigung weckt in mir das Gefühl der Zuneigung. Vergiss nicht, ich liebe Experimente. Ich kann ohne sie nicht groß werden. Bitte halt's aus. Vergiss nicht, wie schnell ich aufwachse. Es muss für dich sehr schwer sein, mit mir Schritt zu halten. Vergiss nicht, dass ich ohne eine Menge verständiger Liebe nicht gedeihen kann.
Kleine Kinder, kleiner Segen. Große Kinder, großer Segen. Weißt du, wir sind jetzt im Alter, oder ich, sie ist ja noch viel jünger als ich, aber wo man schon eher im Großelternalter ist und deswegen auch vielleicht hier und da ein bisschen weicher ist, als man es als junger Mann gewesen ist. Das ist für das Kind manchmal angenehmer, aber nicht immer hilfreicher. Deswegen freue ich mich immer, wenn Raffi oder Grace mir sagen, sei nicht so weich, zieh es durch wie bei mir damals, das war gut. So, weiß der Gott, dass unsere Kinder uns Tipps geben können, wenn sie in ein gewisses Alter kommen. Das ist ein Segen für uns. Und vielleicht hörst du jetzt zu, schaust hier zu und denkst, was für crazy Leute sind das da vorne, diese beiden da. Die erzählen echt coole Sachen irgendwie, die aber so weit weg von dem sind, was ich erlebt habe. Willkommen im Club. Wir waren auch nicht immer da. Aber der erste Schritt dahin war der, Jesus Christus kennenzulernen. Weil er hat uns zum Vater Gott geführt, zum Gott im Himmel. Der Vater aller Vaterschaft. Er hat uns geholfen, dass wir Eltern sein können, die besser sind, als wir hätten je sein können ohne ihn. Und vielleicht ist es genau, was du brauchst. Weil er vergibt all unsere Fehler, all unsere Vergangenheit. Und wir alle haben eine Vergangenheit. Er wäscht sie komplett rein und gibt uns einen neuen Start. Und wenn das ist, was du möchtest, dann sprich doch folgendes Gebet mir nach. Es ist ein einfaches Gebet. Alles, was du brauchst, ist deine Entscheidung und deine Worte. Die Bibel sagt, wer das glaubt und sich entscheidet, es ausspricht mit seinem Munde, der empfängt diese Präsenz, diese Gegenwart, diese beständige Gegenwart Gottes in deinem Leben. Er empfängt Gott selbst. So sprich mit mir, Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und die bringe ich dir jetzt.
Und die bringe ich dir.
Herr, vergib mir alle meine Fehler.
Herr, vergib mir alle meine
Fehler. Wasch meine Sünden rein.
Wasch meine Sünden rein.
Ich danke dir, Herr.
Ich danke dir, Herr.
Ich entscheide mich heute.
Ich entscheide mich heute.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen. Amen. All das war's, was du brauchtest, um Jesus klar in dein Leben aufzunehmen. Jetzt leb mit ihm. Lies jeden Tag in seinem Wort in der Bibel. Fang an im Neuen Testament. Lies im Johannesevangelium, vielleicht ein halbes Kapitel oder ein Kapitel am Tag. Und dann denk drüber nach mit Gott zusammen und sag, Gott, was hast du da für mich drin? Und dann wundere dich nicht, wenn er zu dir spricht. Sprich du zu ihm, erzähl ihm, was dich bewegt. Und du wirst ihn kennenlernen als den besten aller Väter, den es gibt.
Mhm. Ja. Ja, wir wollen euch als Eltern noch segnen.
Ja.
Wir beten, Vater Gott, um Mut, die Dinge anzupacken.
Komm mal, ja.
Und auch um Vergebungsbereitschaft sich selbst gegenüber. Vielleicht sind uns unsere Unzulänglichkeiten gerade bewusster geworden. Mhm. Du vergibst, du machst neu. Wir können immer neu durchstarten. Und ich segne euch jetzt als Eltern, Elternteile, als Familien, die ihr zuhört, zuseht. In dem Namen Jesu Christi. Ich bete, dass der Geist Gottes, der Geist der Einheit, euch stark macht an euren inneren Menschen. Dass er eure Beziehungen segnet. Dass er euch Weisheit gibt. Er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Jenseits der besten Literatur zum Thema Kindererziehung. Hast du in deinem Wort und hast du durch deinen Geist Rat für uns. Und ich bete, dass du diesen Rat freisetzt. Herr, ich bete auch, um die Großherzigkeit loszulassen, zu reflektieren und dir zu vertrauen.
Ja.
Und ich bete um Schutz für Kinder, Herr. Wir haben über Missbrauch gesprochen. Ja. Ich bete, dass Dinge ans Licht kommen, dass Dinge preisgegeben werden, dass Menschen entdeckt werden, die da misshandelt werden. In dem Namen Jesus.
Ja, wir beten für die Einheit der Eltern.
Herr,
ich bete, dass Mama und Papa sich auf eine Art und Weise hier zusammenschließen, was auch für ihre Ehe total gut ist, richtig, fein. Sie einander ehren, auch vor den Kindern und Respekt zeigen.
Mhm.
Dass auch das zur Familienidentität gehört, dass hier ein Geist der Ehre da ist.
Mhm.
Vorrangig vor allem anderen und dass die Mängel nicht hervorgehoben werden, sondern die Stärken.
Ja.
Danke, Jesus.
Mhm.
Danke für Identität. Ich bete, dass jede Familie ihre Identität findet.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass wir sie alleine formulieren, sondern wir finden das, was schon in uns hineingelegt wurde. Und lass uns inspirieren, vielleicht hier von uns heute Morgen oder von anderen. Wir sagen, ja, das gehört auch zu uns und das gehört auch zu uns. Und dann schreiben wir es auf und merken, ja, das ist uns, das sind wir.
Mhm.
Und ich danke dir, dass diese Definition Sicherheit gibt und auch die Richtung klärt. Denn die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Herr, lass uns als Familien eine klare Richtung, eine klare Orientierung geben für unsere Kinder, dass sie wissen, das ist, wie Leben funktioniert.
Mhm.
Danke, Jesus.
Mhm.
Danke, dass Pubertät ein Gewinn ist, dass wir das nicht als Bedrohung erleben, auch wir Eltern nicht und auch die Kinder nicht, sondern als großen Durchbruch hinein in mehr Reife, in mehr Möglichkeit, in mehr Fähigkeit, in mehr Freiheit. Ich danke dir, dass das ist, was wir sehen, auch wir als Eltern, dass wir uns schon freuen, Herr, auf zukünftige Partner unserer Kinder, auf Ehepartner, auf Enkelkinder, auf all das, was daraus erwächst, wenn wir die Beziehung zu unseren Kindern gut gepflegt haben, gut genährt haben, dann werden wir bis zum Lebensende davon profitieren und Gutes ernten. Danke dafür, Herr, für gute Ernten in unseren Familien. Danke,
Amen.
Jesus.
Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ihr könnt den Vortrag gerne teilen. Morgen gibt es die Pop-News. Pastors Kaffee, könnt euch gerne anmelden, alles über die Website zu finden. Vielleicht sehen wir uns am Samstag um 10 zum Seminar online oder hier.
Genau, also im Chat bin ich auf jeden Fall dabei.
Genau. Und bei all dem denken wir vor dem Abschlusslied noch an die eine Wahrheit, nämlich wir sind
gesegnet
um ein Segen zu sein. Macht's gut.
Bis bald.